Liebe Freundinnen und Freunde des Bücherraums F, liebe Zuhörende, herzlich willkommen hier im Bücherraum F zu einem neuen Podcast. Wir treffen uns ja immer noch nicht unter den besten Umständen, aber ich hoffe, wir können das Beste daraus machen. Mein Name ist Stefan Howald und ich möchte heute dieses schöne und dicke, gewichtige Buch vorstellen. Es heißt Projekt Schweiz und ist im Unionsverlag erschienen. Der Untertitel lautet 44 Porträts aus Leidenschaft und das sagt schon etwas darüber aus, worum es in diesem Buch und worum es heute geht. Zuerst möchte ich etwas zur Entstehung und zum Konzept des Buchs sagen und werde dann drei oder vier der darin vertretenen Persönlichkeiten vorstellen und mit vielen Fotografien und Illustrationen und vielleicht auch ein wenig Leidenschaft vergegenwärtigen. Der Verleger Lucien Leites sitzt auch unter uns und er wird mich gegebenenfalls ergänzen und korrigieren. Nun hat seit etlicher Zeit das Interesse an Biografien über spannende Menschen zugenommen. Evelyn Hassler pflegt das ja seit beinahe 40 Jahren und zwar sehr erfolgreich. Schon 1982 hat sie ein Buch zu Anna Göldi, der letzten Schweizer Hexe, veröffentlicht. Es folgten dann Bücher zu Emily Kempin-Spiri, zu Aline Valangin, Julie Bondely, Mentona Moser und anderen. Ein bisschen anders ist Susanna Schwager verfahren. Sie hat sich nämlich auf weniger bekannte Figuren spezialisiert. Da war zuerst der Metzger, dann die Frau des Metzgers und die Schwester der Frau des Metzgers und womöglich gibt es dann auch noch die Tochter der Schwester der Frau des Metzgers. Mittlerweile gibt es auch ethnologische Einzelstudien und eine eigene Gattung mit Büchern zu Sozialfällen, und zwar vor allem von Frauen, die sogenannt administrativ versorgt wurden, die also in die Mühle der sozialpädagogischen, zuweilen unmenschlichen Bürokratie geraten sind. Lisbeth Herger, die auch unter uns weilt, hat dazu schon drei Fallstudien veröffentlicht und ich werde diese Bücher nachher auch auf den Büchertisch legen. Gelegentlich sind zudem Sammelbände erschienen, etwa rechtzeitig zum Jahr 2000, ein Band Jahrhundert Schweizer. Tatsächlich besteht er vor allem aus Männern. Oder dann umgekehrt mutige Schweizerinnen. Und schließlich, passend zu 50 Jahren Frauenstimmrecht, ein Buch wie Lauter Frauen der Historikerin Caroline Arni mit 12 Frauenporträts. Arni ist übrigens auch mit einem Beitrag bei uns vertreten. Der stammt nicht aus ihrem Buch, sondern es ist ein Originaltext zu Aline Valangin. Was also ist das Besondere an diesem, an unserem Buch? Nun, verglichen mit den anderen Sammelbänden, ist sein Ansatz ungleich weiter und vielfältiger. Die 44 Porträts umfassen nämlich ein breites gesellschaftliches Spektrum, decken verschiedene gesellschaftliche Bereiche ab. Historisch reichen sie vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist beinahe ausgewogen. Zudem wollten wir alle Landesteile einbeziehen und so hat es rund 10 Beiträge aus der romanischen Schweiz. In diesem Sinne, wenn man all diese Kriterien betrachtet, ist das Buch durchaus repräsentativ für die Schweiz. Wobei allerdings das Kriterium Schweiz sehr weit gespannt ist. Das Schweizer Bürgerrecht reicht nicht oder es ist nicht ausschlaggebend. So hat es solche Menschen, die weggegangen sind und eine andere Nationalität angenommen haben, etwa der Fotograf Robert Frank, oder es hat solche, die aus mehr oder weniger großer Fremde hierher gekommen sind, etwa Jocke oder Polet Brubacher Reigrotzki. Dazu viele, die, wie es für Schweizerinnen und Schweizer nicht ganz unüblich ist, lange Zeit im Ausland gelebt haben. Es ist uns nämlich darum gegangen, was diese Menschen zur Schweiz beigetragen haben und zwar zu einem liberalen, offenen, auch sozial engagierten Land. Der Titel Projekt Schweiz spielt darauf an. Wir verstehen die Schweiz nicht als etwas Gegebenes, ein für alle Mal Feststehendes, auch klar Begrenztes. Das würde ja alles andere jenseits der Schweizer Grenzen ausschließen. Wir möchten unser Land vielmehr als Prozess verstehen, eben als Projekt. Und der Titel, der ist nach längeren Diskussionen zustande gekommen. Zuerst hatten wir so einen Vorschlag wie die Schweiz schaffen. Und das war eigentlich noch ganz hübsch, weil die Doppeldeutigkeit im Schaffen drinsteckt. Aber wir fanden dann doch, die Schweiz ist da zu prominent. Andererseits konnten wir ja nicht die Schweiz völlig, scheint mir, aus dem Titel weglassen, weil es geht halt um die Schweiz und es geht um Schweizerinnen und Schweizer. Dann fanden wir mal Werkstatt Schweiz. Das hat mir auch gefallen, aber es hat so ein bisschen nostalgischen, handwerklichen Charakter. Und dann fanden wir, wir sind ja doch im 21. Jahrhundert und vielleicht passt das nicht so ganz. Und deswegen kam dann Projekt Schweiz. Das hat jetzt so einen Anklang an Technologie, das Labor, in dem etwas entwickelt wird. Andererseits aber durchaus auch von den Geisteswissenschaften sozusagen ein gemeinsames Projekt, das da geschaffen wird. Ja, ist kürzlich in einer ansonsten euphorischen Besprechung im Radio ist gesagt worden, das sei nun wirklich ein sehr langweiliger Titel und wenn er nicht gewusst hätte, was Spannendes in diesem Buch wäre, hätte er sich durch diesen Titel abschrecken lassen und hätte das Buch gar nicht angeschaut. Nun, um ein großes Wort zu benutzen, ich finde das ein bisschen anti-intellektualistisch. Also es geht offenbar darum, dass man immer einen möglichst süffigen, handfesten Titel wählt. Und was wir eigentlich möchten, ist ja doch, dass wir eben zeigen, es braucht auch eine bestimmte Anstrengung, damit sowas wie die Schweiz entsteht. Also das heißt, eine gewisse Ernsthaftigkeit steckt dahinter. Und gleichzeitig ist das Buch eben nicht nur ernsthaft, es ist auch ernsthaft, aber es beschränkt sich nicht darauf. Und das werde ich im Folgenden auch noch erläutern. Und zu diesem Zweck, dass sich sozusagen das Ernsthafte, aber auch etwas anderes, Engagiertes miteinander verbindet, zu diesem Zweck sind Lucien Leites und ich von den Schreibenden ausgegangen, das heißt von den Autorinnen und Autoren. Also wir hatten nicht den Ausgangspunkt, dass wir entscheiden, diese Personen möchten wir porträtiert haben, sondern wir haben entschieden, von diesen Schreibenden möchten wir ein Porträt haben. Und das heißt eben, wir wollten wirklich Leute finden, die nach unserer Einschätzung natürlich was zu bieten haben, sowohl inhaltlich wie sprachlich, aber die eben auch dann den Untertitel sozusagen verkörpern, nämlich die Leidenschaft. Und wir sind davon ausgegangen, dass die Leute, auf die wir zukommen und die sich dafür interessieren, dass die sich wirklich mit ihrem Gegenstand auseinandersetzen und dass es eben nicht nur um eine Pflichtübung geht, dass man das Gefühl hat, ja, diese Person muss jetzt auch noch reinkommen, sondern der Ansatz war, Leute, die möchten etwas zu einer bestimmten Person machen. Und wir haben zugleich die Form ein bisschen offen gelassen, also den Zugang, die Art des Zugangs und die sprachliche Form. Und ihr werdet sehen, dass da wirklich sehr unterschiedliche Formen entstanden sind. Also es gibt einerseits so etwas wie historische Aufarbeitungen, es gibt dann auch persönliche Auseinandersetzungen. Das war immer ein Anliegen, auch von uns, deswegen auch von der Leidenschaft her, also dass sich die Leute persönlich damit auseinandersetzen. Das ist natürlich unterschiedlich stark. Bei den Historikerinnen und Historikern ist der persönliche Ansatz vielleicht nicht ganz so groß, ist nicht ganz überraschend. Hingegen bei Literaten steht das stärker im Vordergrund. Aber auch da finden wir eben gerade diese Vielfalt, macht einen Reiz dieses Buches aus. Gemäß diesem Ansatz, dass wir uns überlegt haben, von wem möchten wir einen Text in diesem Buch haben, haben wir dann eine Liste erstellt und die Liste hat etwa 100 Leute umfasst. Und die haben wir dann angeschrieben. Der Rücklauf war sehr erfreulich. Also wir haben eigentlich Anfang 2020 begonnen und so März, April hatten wir schon etwa 30 Zusagen. Und ihr seht da einige Leute, das ist jetzt sozusagen das Puzzle, das im Titel der heutigen Veranstaltung angekündigt worden ist. Also es hat Literaten darunter. Links oben, ja eigentlich die ganze Linie oben sind eher Literatinnen und Literaten. Rechts oben ist so der Grenzfall in die moderne Sprachbewältigung hinein. Dann haben wir Historikerinnen, wir haben Politikerin, Musikerin, Filmer. Und dann haben wir eben, wie ich schon erwähnt habe, aus der Westschweiz, das ist hier vertreten in diesem Wimmelbild durch Daniel de Roulet, und Claire Genoux, Lyrikerin aus der Westschweiz. Wie gesagt, also wir haben etwa 100 Leute angeschrieben und wir haben, damit das nicht wirklich so völlig im leeren Raum hängt, ihnen schon auch Vorschläge gemacht, wen sie womöglich vorstellen könnten. Und das hat auch eine Liste von etwa 100 Leuten umfasst, die unseres Erachtens interessant wären, aber wir haben das den Autorinnen und Autoren vollkommen freigelassen, auf wen sie sich einlassen möchten. Und ich habe gesagt, wir hatten relativ schnell 30 Leute beisammen, dann gibt es immer so eine Phase bei der Akquirierung, dass man das Gefühl hat, oh, schaffen wir wirklich 40? Also 40 war der Ausgangspunkt, schaffen wir 40 und so. Und dann, ja, dann sagt der eine ab, dann versucht man das wieder aufzufüllen. Kurz und gut, jedenfalls plötzlich sahen wir uns vor der Situation, dass wir zu viele Beiträge hatten. Und da haben wir dann natürlich sofort großzügig entschieden, dass wir 44 Porträts machen. Und deswegen haben wir jetzt also 44 und nicht nur 40 Porträts. Bei unseren Vorschlägen, wen man porträtieren könnte, da gab es eigentlich nur ein einziges Kriterium. Und das war, dass die Leute schon tot sein müssen. Und das hat einen einfachen Grund, weil wir wollten nicht in die Situation geraten, dass möglicherweise gewisse Eitelkeiten, Eifersüchte allein betroffen werden. Also wenn da plötzlich der Adolf M. uns das Haus einrennen würde, warum jetzt der Franz Hohler dargestellt wäre und er nicht, oder warum die Ruth Dreyfus und der Alain Berset nicht. Also die Diskussion, die wollten wir von vornherein ausschließen und deswegen also wirklich das einzige Kriterium tot. Aber deswegen nicht uninteressant, selbstverständlich. Und es hat sich dann gezeigt, wir haben diese, wie gesagt, wir haben Vorschläge gemacht. Die Idee war aber, dass die Leute auch eigene Vorschläge natürlich einbringen können. Und tatsächlich haben sich dann drei Formen der Reaktion herausgestellt. Solche, die sofort zu Personen schreiben wollten, zu denen sie schon geschrieben haben. Also beispielsweise Franz Hohler hatte schon mal vor einiger Zeit ein Porträt von Manny Matter geschrieben. Und deswegen hat er gefunden, er könnte das aktualisieren und das würde ihn sehr reizen. Oder beispielsweise Jean Ziegler hat auch schon mal zu Fritz Platten geschrieben. Und da ging es also darum, dass sozusagen etwas aktualisiert wird. Dann gab es solche, die schon lange mal zu jemandem was schreiben wollten, aber bisher noch nicht dazu gekommen waren. Also beispielsweise Charles Lewinsky hatte schon länger mal die Idee, etwas zu Jeremias Gotthelf zu schreiben. Und da hat Lucien Leytester, Charles sehr gut kennt, sofort zugepackt, hat gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du das endlich schreiben musst. Oder beispielsweise Ruth Schweikert hat gesagt, sie habe sich schon lange für Paulette Brubacher interessiert, aber sei nie dazugekommen. Das sei so nur ein Gerücht für sie gewesen und sie möchte sich jetzt wirklich intensiv damit beschäftigen. Und dann hat sie sich da auch reingekniet und hat da wirklich einen sehr schönen Beitrag gemacht. Und dann als dritte Kategorie gab es diejenigen Leute, die jemanden vorschlugen, der nicht auf unserer Liste stand. Und das waren meistens Leute, selbstverständlich, die wir nicht gekannt hatten, sonst wären sie auf unserer Liste gestanden. Aber das sind jetzt natürlich auch sehr überraschende und erfreuliche Beiträge, weil da wirklich etwas Neues kommt. Das sind dann Leute, die praktisch niemand kennt. Und ich werde dann ein oder zwei von denen nachher vorstellen. Und das trägt natürlich auch wieder zur Attraktivität des Buchs bei. Ich habe dann als Herausgeber diese 44 Texte bearbeiten und redigieren dürfen. Und dazu sage ich jetzt nichts, weil das ja unter Berufsgeheimnis und Schweigepflicht fällt. Es ging dann nur noch darum, wie ordnen wir diese 44 Texte an? Dann gibt es ja da verschiedene Kriterien. Man könnte das chronologisch machen, oder mit dem 18. Jahrhundert Beginn bis ins 21. Dann stößt man natürlich auf das Problem unterschiedlicher Lesehaltungen. Also jemand denkt, 19. Jahrhundert, Spitze, nachher flacht alles ab, also höre ich bei Seite 150 auf. Oder jemand denkt, ja, 18. Jahrhundert, ja, war schon interessant, aber irgendwie, dann beginnt er auf Seite 143. Und so, also das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Man hätte das auch alphabetisch machen können. Ja gut, schon, aber so dem Zufall überlassen wollten wir das dann auch wieder nicht. Wir sollten da schon auch ein bisschen gestalterische Kraft spüren lassen. Man hätte auch noch Bereiche wählen können, also politische, literarische, andere Künste. Und da wären wir wieder aufs gleiche Problem gestoßen. Also diejenigen, die sich für Literatur interessieren, hätten diese Porträts sofort verschlungen und hätten dann die Politikerinnen auf der Seite gelassen, weil Literatur ja nichts mit Politik zu tun hat oder umgekehrt. Also das wäre auch schwierig geworden. Also haben wir uns überlegt, ja, wir müssen da einen eigenen Weg finden, und Lucien bezeichnet das mit Wolkenbildung. Also wir haben dann alle 44 Namen schön beschriftet und haben die auf einem riesigen Tisch ausgelegt und haben uns überlegt, was könnte sich jetzt da irgendwie verbinden. Also was könnte sich schon ein bisschen zeitlich, aber eben nicht nur zeitlich verbinden, was könnte sich inhaltlich verbinden? Wie sieht es aber aus, wenn man beispielsweise scharf unterschiedliche Schreibhaltungen miteinander konfrontiert, das wäre ja auch reizvoll. Und so ist dann ein schönes Wolkengebilde entstanden, das sich jetzt durch den ganzen Band zieht, und dass wir natürlich hoffen, dass ihr das entdeckt, welche Logik oder welche Traumlogik sozusagen darin steckt und dass das euch auch ein bisschen Freude macht. Rein technisch ist es so, dass jeder Text gleich aufgebaut ist. Also er beginnt mit einem großen Porträt, dann kommt die Signatur, dann offensichtlich der Titel, dann der Text, der zwischen 8 und 10 Seiten umfasst, also Druckseiten, der eben illustriert. Das war uns auch ein großes Anliegen, dass vielfältige Illustrationen unterschiedlichster Art vorkommen. Und dazu als Dienstleistungen dann, was einigermaßen selbstverständlich ist, eine geografische Angaben zu den Autorinnen und dann aber auch ein kurzer Kasten, in dem das Leben der Porträtierten zusammengefasst wird und am Schluss jedes Textes Tipps der Autorinnen und Autoren, was sie finden, nachdem man dieses Porträt, das zwar hervorragend ist, aber doch nicht erschöpfend sein kann, was man von dieser Person noch weiter lesen oder anschauen oder was auch immer machen könnte. Also es geht nicht nur um Bücher, sondern auch um Orte, Plätze, wo diese Person etwas erlebt hat. Nochmals zu diesem Wolkenbild. Wir hatten auch nicht nur eine Diskussion um den Titel, sondern wir hatten auch eine Diskussion ums Titelbild. Da hat sich dann aus einleuchtenden Gründen dieses durchgesetzt. Es gibt aber noch ein zweites, und das ist im Innenband, sieht das ganz anders aus, also es ist wirklich unglaublich raffiniert oder gestaltet. Hier geht es ja darum, da werden mehr oder weniger bekannte Figuren abgebildet. Und da kann man sagen, ja, die kenne ich, den kenne ich nicht und so. Also das reizt wirklich zum Kauf an. Hier geht es ein bisschen darum, Verbindungen herzustellen. Es gibt unterschiedliche Formen. Also hier sind die Autoren und Autoren, hier sind die Porträtierten. Wir hatten dann die Idee, wir könnten das mischen, oder? Dass man selber herausfinden muss, wer zu wem gehört. Das war dann vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll. Jetzt ist es also einigermaßen hinzugefügt. Aber es ist einfach sozusagen noch die Idee, dass sich hier verschiedene Konstellationen ergeben, ist noch mit diesen wunderbaren Linien gekennzeichnet, dass hier also Verbindungen durchgehen, die nicht sofort ins Auge fallen. Ich habe gesagt, jedem Porträt ist auch die Signatur beigegeben, und das ist eigentlich noch ganz, nicht nur reizvoll, sondern auch interessant und erkenntnisreich. Wenn man das ein bisschen anschaut, also zu oberst sind natürlich Signaturen 18. Anfang 19. Jahrhundert. Also zu einer Zeit, als man noch schreiben konnte. Das sind wirklich sehr schwungvolle Signaturen drunter. Also rechts ist der Benjamin Constant beispielsweise. In der Mitte sind drei Künstlerinnen und Künstler. Links der Distelli, der Martin Distelli. Das, und der heißt nicht nur Martin Distelli, sondern er heißt noch Maler. Also Maler. Er heißt natürlich nicht so, aber er nennt sich Maler. Und da sieht man, er ist halt wirklich ein schwungvoller, ein Revoluzer. Und das zeichnet sich auch in seiner Signatur ab. Andererseits in der Mitte, das ist der Karl Bodmer, also der Indianer Bodmer. Und das ist nun sehr merkwürdig, das ist so ein kleines Signatürchen, dass er, es gibt praktisch keine Originalunterschrift von ihm, also in einem Brief oder so, sondern das ist eine Unterschrift in späten Zeichnungen. Das fanden wir nur dort. Und das ist also ganz klein, das ist schon aufgeblasen, das ist schon vergrößert. Und ich habe mir das dann so interpretiert, dass er halt in seinen Reisen durch Nordamerika hat er schon so viel erlebt, dass er jetzt seine Person ein bisschen zurücknehmen musste und sozusagen nur noch aufs Ganze Einfache reduziert hat, nämlich nur noch auf dieses Karl Bodmer. Das ein bisschen wirkt wie zurück zur Schulschrift. Und auch die Meret Oppenheim, die ist erstaunlich zurückhaltend. Also als Künstlerin hat sie ja immer wieder Grenzen durchbrochen. Und hier, abgesehen davon, dass es schräg nach unten in den Orkus mündet, die Unterschrift, ist die Form eigentlich eher zurückhaltend. Und dann links sind noch zwei Formen, die ihr jetzt konstruieren könnt, wie die zusammenhängen. Also rechts, links ist Bleuler, also der Psychologe, und rechts der Niklaus Meinberg. Die Signatur lässt eben auch verschiedene Interpretationen zu. Und von daher finde ich das wirklich auch ein zusätzliches Element zu den, es gehört zu den Porträts hinzu. Also es geht eben nicht nur darum, dass man die Personen in Texten erfährt, sondern man kann sie auch an ihrer eigenen Handschrift erfahren. Bei den Porträts gibt es auch kulturgeschichtliche Unterschiede. Ich habe hier drei genommen. Also das ist Simon de Sismondi, das ist ein Ökonom. Es gibt nur dieses Bild von ihm, also in verschiedensten Formen. Es war ein Stich und dann ist es umgeformt worden. Manchmal ist er in ganzer Pracht vorhanden, manchmal eben nur der Kopf. Man sieht schon, also dieses Schönheitsideal setzt noch auf Fülle. Das kennt man ja auch bei anderen Formen, also beispielsweise Rubens hat auch ein anderes Schönheitsideal von Frauen vertreten, als wir es heute vertreten würden. Und das spiegelt sich dann in Peter Ox, der nicht selber vorkommt, aber eine wichtige Rolle in einem der Beiträge spielt. Sozusagen die Gewichtigkeit zeigt sich auch im Körpergewicht auf eine Art. Also das Gegenstück ist dann die Sibylle de Dietrich, das ist die Schwester von Peter Ox, und die kommt dann eher zart daher. Das ist dann eben nicht so die Gewichtigkeit, und ich würde jetzt mal sehr plump, darin natürlich auch die gesellschaftliche Gewichtigkeit zwischen Männern und Frauen sehen. Wir haben dann neben solchen Porträts, die mehr oder weniger vorgegeben waren, weil es nicht viele andere gab, haben wir auch tolle Bilder gefunden, also beispielsweise von Meret Oppenheim. Man sieht da wirklich, warum sie so Furore gemacht hat. Also das links finde ich wirklich ein unglaublich tolles Bild. Und das in der Mitte, da geht es nicht nur um Meret Oppenheim, sondern da geht es eben auch um Meret Oppenheim als öffentliche Figur. Man sieht da diese junge Frau, mit welchem Blick die zur Meret Oppenheim hinüberschaut. Einerseits bewundernd, aber andererseits auch ein bisschen misstrauisch. Ich finde, das ist auch ein Beitrag zu einer Form der öffentlichen Figur. Und das rechts, das finde ich auch unglaublich erstaunlich. Leider konnten wir das nicht ins Buch nehmen, weil wir mussten bei diesem Beitrag andere, die vielleicht ein bisschen typischer waren, berücksichtigen. Aber das ist Margret Reiner. Und die ist ja nun so ein bisschen die Hausmutter der Nation. Aber sie war eben mehr, und ich finde, das hat irgendwie schon beinahe hollywoodschen Glamour. Also wirklich sehr schade, dass wir das nicht bringen konnten, aber wir konnten halt nicht alles bringen. Dann ist es natürlich auch so, es war nicht immer ganz einfach, Fotografien zu finden. Fotografieren sowieso schon nicht. Illustrationen, Bilder, das, wie schon gesagt, das gehört auch wieder zu Simon de Sismondi und von dem gibt kein anderes Porträt. Wir haben dann auch versucht, nicht nur Porträts zu machen, sondern auch die Figur, die Porträtierte, in ihre Umgebung zu stellen. Also drängt sich beispielsweise das Wohnhaus auf. Aber das Problem ist hier, dass es, das haben wir im Internet gefunden und das Original lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Und vom Internet einfach runterzuholen, bei diesen Bildern aus dem 19. Jahrhundert ist das rechtlich kein Problem, aber es ist technisch ein Problem und das war zu schlecht. Und dann haben wir aber im Internet gesehen, dass eine Seite aus einer Zeitschrift mit diesem Bild angeboten wird. Und dann haben wir das unser Budget unglaublich geplündert und haben das also ersteigert. Das ist sozusagen ein Original des Abdrucks. Natürlich auch kein Original, aber es ist ein relativ scharfer Abdruck. Und deswegen haben wir jetzt dieses Bild brauchen können. Ihr seht hier, das ist die Seite der Zeitschrift. Und das ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ein kulturpolitischer, kulturgeschichtlicher Zerfall, weil mittlerweile gibt es Leute, die solche Zeitungen irgendwie aufkaufen und dann ausschlachten. Das Interessante bei diesem Gebäude ist aber auch, man hätte sich auch überlegen können, wie sieht das heute aus? Und das links ist dasselbe Gebäude, also das Wohnhaus von Sismondi. Und das stammt von einer Postkarte, etwa um 1910, glaube ich. Und das rechts ist, wie es heute aussieht. Darin sitzt jetzt die Gemeindeverwaltung von Jeanne Bougerie, wo dieses Gebäude steht. Und das finde ich noch ganz hübsch, weil der Simon de Sismondi war ein früher Verfechter einer bestimmten Sozialpolitik. Also er hat sich gegen den schrankenlosen Freihandel, das damals Ende 18. Jahrhundert noch als Credo galt, hat er sich jetzt abgesetzt, hat gefunden, der Staat hat bestimmte Funktionen auch in der Wirtschaft, nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch in anderen Bereichen. Und deswegen finde ich das noch irgendwie sympathisch, dass jetzt die Stadtverwaltung in seinem ehemaligen Wohnhaus angesiedelt ist. Das waren also mehr so technische Probleme. Es gibt aber auch ganz klare Probleme. Gibt es überhaupt Bilder von einzelnen Leuten? Und von der Johanna Spyri gibt es eine Darstellung. Das ist diese. Das ist die klassische. Die kommt in allen Formen und Figuren vor, aber es gibt keine andere, auf der sie alleine steht. Es gibt zwei, drei mit ihrem Ehemann und die sind schrecklich, also die sind wirklich klassisch, oder? Also sie sitzt und der Ehemann steht daneben und hält so den Arm um sie geschlungen, also er drosselt sie beinahe. Also solche Dinge gibt es, aber es gibt nichts auch von ihrer Tätigkeit. Gut, Schreiben ist schwierig abzubilden, aber sie war ja auch im Vorstand des Frauengymnasiums hier, Töchtergymnasium. Auch von dieser Tätigkeit gibt es keine Darstellung, sondern es gibt wirklich nur die stilisierte Fotografie aus einem Fotostudio. Noch schwieriger wird es bei Caroline Farner und Anna Pfrunder. Also Caroline Farner ist die zweite Schweizer Ärztin, die praktiziert hat, und die erste Frauenärztin, die praktiziert hat. Und Anna Pfrunder ist ihre Freundin, die waren in einer Lebensgemeinschaft verbunden, und von Caroline Farner, da gibt es nun wirklich nur diese eine Fotografie. Und die ist technisch relativ schlecht, aber da konnten wir einfach nichts machen und die ist halt deswegen auch im Buch nicht besonders gut, aber es gibt nichts anderes. Und von der Anna Pfrunder, da brauchten wir also schon relativ lange, um überhaupt das Todesdatum rauszufinden. Also da mussten wir wirklich, also die Autorin, bei verschiedenen Ämtern vorstellig werden, um das Todesdatum rauszufinden. Und das ist auch die einzige Fotografie, die es von ihr gibt. Und die ist natürlich auch entsprechend schlecht. Beinahe lustig ist das letzte Bild, also Mentona Moser. Die hat in den 80er Jahren eine Autobiografie geschrieben, die ist in der DDR erschienen, ist illustriert mit interessantem Fotomaterial, unter anderem diesem. Und da steht Mentona Moser bei einem Vortrag in den 20er Jahren. Ihr Enkel, der lebt noch. Der hat dann wirklich festgestellt, also das ist nicht Mentona Moser. Und das Bild ist jetzt wirklich, ist tradiert worden als Mentona Moser und ist auch in einer späteren Auflage, in einem späteren Buch, wird es noch verwendet. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir die Autorin das früh gesagt hat und mir ist es irgendwie untergeschlüpft und dann habe ich in der Liste von möglichen Fotografien ist es wieder aufgetaucht, worauf ich natürlich zu Recht einen totalen Anschiss gekriegt habe, was mir da einfalle, dass dieses Foto wieder drin sei. Ein auch krasserer Fall, weil es noch ein bisschen näher zu unserer Zeit ist, ist Else F. Gasser. Das ist ja die Frau hinter Duttweiler, diejenige, die Ideen von Duttweiler praktikabel gemacht hat und in dem Sinne wirklich sehr wichtig für die ganze Entstehung der Migros ist. Von der gibt es auch sehr wenige Fotos. Es gibt zwei schöne aus ihrer Zeit, als sie im Büro von Duttweiler gearbeitet hat. Also nicht, also keinesfalls als Sekretärin, sondern wirklich als gleichberechtigte Partnerin oder als graue Eminenz hinter ihm, die sein hochfliegenden Ideen so handhabbar gemacht hat. Also das, da gibt es zwei Fotos, aber dann auch wieder das Problem, ihre öffentliche Wirksamkeit. Und sie ist häufiger in die USA gereist und hat von dort dann auch wieder Ideen zurückgebracht. Also sie war die erste, die in den USA beispielsweise den Selbstbedienungsladen gesehen hat und das hat sie in den 50er Jahren in die Schweiz zurückgeführt. Und da gibt es auch wieder praktisch nichts. Und von Duttweiler gibt es natürlich hunderte von Fotos und wir haben mit dem Migros-Archiv gearbeitet und das Migros-Archiv ist hervorragend, muss ich sagen. Wir haben auch eine unglaublich schöne Website, in der sie eine Timeline gemacht haben mit Hunderten von Fotografien, also wirklich hervorragend. Und die Else F. Gasser kommt nirgends vor. Also sie kommt textlich vor, aber sie kommt mit keinem Bild vor. Und das mussten wir dann einfach nehmen, das ist der Abdruck aus einer Zeitung, aus dem Brückenbauer. Das ist ein Bild, da war sie in den USA und hat einen Preis gekriegt an einer Messe von einer US-Institution im Detailhandel. Und das ist dann im Brückenbauer abgedruckt worden und wir mussten das dann aus dem Brückenbauer nachreproduzieren. Und das Bild rechts ist dann halt wieder so ein bisschen typisch, oder? Also der Duttweiler, der da vor sich hin schwadroniert und auf den alten Mann einredet und die Else F. Gasser, die gelassen oder ich weiß nicht, ironisch verfolgt. Also das ist wirklich auch sehr interessant. Bei den Arbeiten mit diesen Porträts sind wir dann eben auch auf solche kulturgeschichtliche Phänomene gestoßen. Ich habe schon gesagt, dass wir auch Wert darauf gelegt haben oder das auch offen gelassen haben, wie die Autorinnen und Autoren mit ihren Texten umgehen, also vor allem auch sprachlich und von der Haltung her. Und da war es jetzt auch interessant, also ich spitze ein bisschen zu, aber ich glaube, man kann das schon sagen, diejenigen aus der Weltschweiz, die schrieben wirklich anders als die aus der Deutschschweiz. Und die schrieben wirklich viel persönlicher, wirklich stärker von der eigenen Betroffenheit und mehr sprachspielerisch. Also sie gehen wirklich anders auf eine Art mit der Sprache um und hinweisen, es hat ja schon etliche Besprechungen des Buchs gegeben und ich finde es sehr schade, in keiner einzigen dieser Besprechungen ist auf die welchen Beiträge eingegangen worden. Ich lege euch die wirklich sehr ans Herz. Es gibt einen Beitrag von Claire Genoux über Jacques Jesse. Jacques Jesse war eine wichtige Figur in der welschen Literatur. Er hat als ersten den französischen Prix Goncourt erhalten, also als erster welscher Autor und ist deswegen so eine Art Übervater für die welsche Literatur geworden. Er war nicht nur Übervater, sondern er war auch ein bisschen ein tyrannischer Herrscher. Das Buch, für das er den Preis gekriegt hat, heißt L'Ogre, also der Menschenfresser, und er handelt von seinem Vater. Aber man muss sagen, auch Jesse war auf eine Art ein Menschenfresser und hat andere Menschen verschlungen und vor allem hat er andere Frauen verschlungen. Er war Mittelschullehrer und die Claire Genoux, die dieses Porträt geschrieben hat, die ging zu ihm zur Schule, 16 bis 18 Jahre. Das Porträt ist wirklich absolut faszinierend. Der Jesse, der war kein Lehrer, das hat ihn nicht interessiert, sondern er wollte die Schülerinnen und Schüler zum Schreiben bringen. Es gibt nur Schreiben, sonst gibt es nichts auf der Welt. Die Welt besteht aus Schreiben. Und deswegen, irgendwelche Deutschunterricht, das spielt keine Rolle, sondern man vermittelt nur Literatur und die Schülerinnen und Schüler mussten selber schreiben. Und die Claire Genoux hat das wirklich aufgesogen und ist dann selber auch Schriftstellerin, also vor allem Lyrikerin geworden. Und er hat sie dann auch gefördert und das Porträt, das schrammt so wirklich immer haarscharf an bestimmten Motiven vorbei, also
am klassischen Lolita-Motiv beispielsweise, der ältere Mann und die junge Frau. Das ist aber so präzise und so einerseits eindrücklich, aber andererseits dann auch wieder distanziert gemacht. Ich finde es einen wirklich sehr, also einen unglaublichen Text und ich empfehle euch den sehr. Also man sieht das übrigens auch bei der Fotografie, das war auch noch lustig. Wir versuchten eine Fotografie von Jesse zu finden und da gibt es etwa 10 und praktisch alle sehen so aus wie die. Er thront irgendwie von oben und blickt da auf die Menschen herunter. Der ist natürlich ein guter Literat, das ist ja dann auch wieder zuweilen die Ambivalenz. Deswegen lohnt sich dieser Text natürlich auch, also nicht nur wegen der Autorin, sondern eben auch wegen des Porträtierten. Etwas anderes, aber auch faszinierendes hat der Daniel Deroulet gemacht. Der hat nämlich zum Jean-Jacques Rousseau hat er ein Alphabet gemacht. Das ist wirklich auch sehr einsichtig, also sehr inhaltsreich gemacht, aber auch sehr witzig. Wenn man ein Alphabet macht, das gibt ja auch wieder eine ganz andere Zuordnung oder einen anderen Zugriff auf eine Person. Warum nimmt man nicht zweimal ein S, sondern man muss dann halt auch irgendwie ein C nehmen. Und das gibt dann auch wieder eine bestimmte Spannung in den Text. Man kann sich dann auch wieder überlegen, warum ist jetzt das voran? Ah, das ist noch interessant, das ist ein Nebenaspekt, den ich mir so gar nicht vorgestellt hätte im Zusammenhang mit Rousseau, aber der mich plötzlich interessant dünkt. Und das ist ja eben genau eine der Wunschvorstellungen, die wir hatten, dass auch unerwartet das plötzlich auftaucht. Das war es mal so ein bisschen zu den Voraussetzungen, den Motiven des Buchs, dann der Durchführung. Und jetzt erlaube ich mir, 3 oder 4 Porträts zu bringen. Und zwar will ich ja nicht und kann nicht den Text vorlesen. Das macht ihr ja nachher sowieso, wenn ihr das Buch gekauft habt. Da werdet ihr ja diese Texte verschlingen. Also werde ich nichts vorlesen. Ich werde auch nicht zusammenfassen, sondern ich möchte bestimmte Aspekte dieser 3 Personen darstellen und wie schon gesagt mit etwas zusätzlichem Illustrationsmaterial versehen, damit das noch ein bisschen eindrücklicher wird und noch mehr zum Lesen der Porträts reizt. Das erste ist, und das ist auch wieder, was wir auch Wert darauf gelegt haben, eben dass Tessin auch vertreten war. Und da hat uns die Journalistin Claudia Quadri, die auch Übersetzerin ist ins Deutsche, aus dem Italienischen, hat uns einen Namen genannt, der uns nun wirklich absolut nichts gesagt hat. Und ich nehme mal an, 99,5% der hier Anwesenden, das heißt alle, können mit dem Namen auch nichts anfangen. Und das ist Elsa Barberis. Elsa Barberis war die erste Schweizer Haute-Couture-Schneiderin. Sie ist 1902 in Lugano geboren, hat eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht und hat 1935 ein eigenes Atelier in Lugano eröffnet. Und da hat sie begonnen, für einen kleinen Kreis Haute-Couture zu machen. Und dann 1943 nahm sie an der Schweizer Modeschau in Zürich teil und da gelang ihr der Durchbruch. Also ihre Gewänder, ihre Kleider sind nicht nur national, sondern auch international haben Aufsehen erregt. In einem Zeitungsartikel ist ihr Stil als saloppe Eleganz beschrieben worden. Das heißt elegant, aber zugleich bequem für die moderne, mobile Frau. Ich gebe hier 2 Beispiele. Man muss jetzt auch wieder sagen, also es geht nicht nur um Elsa Barberis, sondern es geht eben auch um das Umfeld, in dem Mode überhaupt eine bestimmte Bedeutung bekommen konnte. Und wichtig waren die Frauenzeitschriften, die Ende der 30er Jahre entstanden, also beispielsweise die Annabelle, ist glaube ich 1938 oder sowas, gestartet worden. Und damals wurde Mode ja nicht nur mit Fotografien vermittelt, sondern auch immer noch mit Zeichnungen. Ich habe ja vor urlanger Zeit mal beim Tagesanzeiger gearbeitet und da hatten wir noch eine Modezeichnerin. Wenn große Modeschauen waren, dann ist jemand hingegangen und hat die bekanntesten Modelle hat sie abgezeichnet und das ist dann im Tagesanzeiger veröffentlicht worden, also so einmal im Jahr vielleicht. Wir waren uns nie so ganz einig, ob das so weitergeführt werden sollte und dann ist es, glaube ich, irgendwann mal abgeschafft worden. Aber in den 30er, 40er Jahren war das wirklich noch wichtig und in der Annabelle haben dann eben auch bekannte Zeichnerinnen und Zeichner mitgearbeitet. Also beispielsweise, das ist von Zoltán Kemeny. Das war ein Flüchtling aus Ungarn, der eben auch Grafiken gemacht hat. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, überhaupt Geld zu verdienen, aber es hat dann schon auch einen eigenständigen Wert. Das links ist von Kemeny und das rechts ist eine Zeichnung von Barberis selber. Und meine Partnerin und ich waren uns nicht ganz einig, wie man dieses Stück bezeichnen soll. Barberis spricht an einer Stelle von einer Tunika. Sag mir nicht so viel, soll was bedeuten. Dann rechnet sie sich aber auch an, sie habe den Hosenrock in der Schweiz eingeführt. Es gibt eine Beschreibung von ihr über einen solchen Hosenrock und da sagt sie dann, also sie hatte auch einen bestimmten Witz, einen Schalk, ihr Hosenrock ging dort auf, wo andere mit einem Reißverschluss zugemacht hätten. Ich muss sagen, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, aber ich denke, es war für die damalige Zeit doch etwas eher Verruchtes. Jedenfalls möchte ich noch ein paar andere Fotos von ihr zeigen und dann auch Modelle. Also ich habe das Picknick und Stadtbummel genannt. Ich habe natürlich angenommen, dass links sei das Picknick, und weil das Model vor Bäumen steht. Dann hat man mir gesagt, aber selbst in den 40er oder sogar, vor allem in den 40er, 50er Jahren, wäre man wahrscheinlich nicht mit solchen Schuhen zum Picknick gegangen. Andererseits muss man sagen, dass sie tatsächlich bestimmte Formen von Sandalen entworfen hat. Ich kann das später zeigen, also in der Mitte, da sieht man das Sandalen. Also das wäre dann vielleicht eher fürs Picknick geeignet. Sie war nicht nur eine gute Schneiderin, sondern sie war auch eine gute Verkäuferin in eigener Sache. Sie hat Modeschauen organisiert, nicht einfach an den üblichen Orten, sondern beispielsweise in mondänen Hotels oder auf einem Schiff auf dem St. Moritzer See. Das entsprach sozusagen ihrer Klientel und die Klientel war wirklich High Class, entsprechend der Haute Couture. Die Autorin hier hat ausgerechnet, also eines ihrer Kleider hat 300 Franken gekostet damals. Elsa Barberis hat, wenn sie nach Zürich kam, jeweils im Hotel Borolac gewohnt. Das hat pro Nacht 25 Franken gekostet. Wenn man das jetzt vergleicht, also mit einem Kleid von ihr hätte man 12 Mal im Borola übernachten können. Also das ist schon war schon damals eher was für ein Jet-Set. Es gab immer wieder Berichte über sie, die sie selbstverständlich nie dementiert hat, dass beispielsweise die Gloria Swanson soll mal nach einer Modeschau von ihr die ganze Kollektion aufgekauft haben. Und später ist auch Farah Diba eine ihrer Kundin gewesen. Das tönt jetzt alles ein bisschen abgehoben und warum erscheint eine solche Person in unserem Buch? Nun, das Interessante ist eben, dass sie auch im Gegensatz oder als Ergänzung zu dieser Haute Couture auch einheimische Traditionen aufgegriffen hat. Und sie hat beispielsweise lokale Weberinnen im Tessin beschäftigt. Und das nicht etwa zu irgendwelchen Sweatshop-Preisen, sondern wirklich in einem Zeitpunkt, als das Korbflechterei und andere Stickereien und so im Tessin im Abstieg begriffen waren. Da hat sie neue Arbeitsplätze angeboten und zu relativ anständigen Bedingungen. Also das ist sozusagen das eine, der Rückgriff auf die einheimische Arbeitskraft, das heute natürlich auch wieder ein Thema ist. Und das andere ist, 1962 hat es in einem Zeitungsartikel geheißen, sie habe eine brandneue, warme und wasserabweisende Art von Baumwolle vorgestellt, die die traditionsreiche Schweizer Firma Hügelmann exklusiv für sie produziert habe. Also da geht es offenbar darum, auch so etwas wie Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das geht noch weiter. Sie hat beispielsweise auch ein Kleid aus einer Pferdedecke hergestellt. Und das ist nun auch möglicherweise ein bisschen ein Gag. Aber andererseits muss man ja auch wieder sagen, es nimmt voraus so Ideen eines sorgsamen Umgangs mit schon vorhandenen Materialien. Das nimmt eigentlich auch voraus die Erfolgsgeschichte eines Unternehmens wie Freitag. Also dass schon vorhandenen Materialien gebraucht werden. Also das ist sozusagen das, wo sie auf das Lokale zurückgreift und gleichzeitig auf der anderen Seite hat sie auch globale Anregungen aufgenommen. Ich habe hier auch wieder ein Zitat. Sie kleidete ihre moderne Frau in Tuniken, die über Hosen getragen wurden, in von mongolischen Mützen angeregte Kopfbedeckungen, ließ sich von mexikanischen Ponchos, Mönchskutten, Uniformen von Musikkapellen und Kimonos inspirieren und vervollständigte ihre Werke mit Accessoires, Taschen zum Umhängen, Zoccoli anstelle aufwendiger Schuhe und Schneewittchenhüte oder Automobilistenhützen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Also so ein bisschen das Patchwork und heute wäre das möglicherweise auch wieder unter Verdacht der kulturellen Aneignung. Aber damals war es halt, finde ich, schon interessant, weil es nicht so einfach auf den traditionellen Kulturkreis begrenzt war, sondern neue Anregungen aufgegriffen hat. Und man sieht das ein bisschen zumindest links. Das ist so eine Kollektion von ihren Stoffen, auch aus unterschiedlichen Materialien. Jetzt zeige ich noch ein Modell von ihr, das links, und dieses Model trägt etwas in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr es identifizieren könnt. Es ist eine Velopumpe, ja. Elsa Barberis, also was sie versucht hat, war, die damals moderne Frau einzukleiden. Zugestanden eher Haute Couture, aber teilweise auch ein bisschen darunter, auch bequem, zwar elegant, aber auch bequem zu machen. Zur modernen Frau gehört auch das Velofahren. Velofahren galt lange Zeit als nicht ladylike. Und indem sie einem Model eine Velopumpe in die Hand drückt, zeigt sie, die moderne Frau sollte sich auch diesen Bereich erschließen, und das ist sozusagen ein bisschen eine Ermächtigung. Also dass Frauen eben nicht nur eingeschlossen sind, also selbstverständlich waren sie in den 50er Jahren nicht mehr nur in Küche und was ist das, Kinderküche, Kirche eingeschlossen, sondern es ging schon ein bisschen darüber hinaus, aber es gab schon immer noch Grenzen und das Velofahren war sozusagen ein Symbol für eine größere Befreiung. Aber ich habe das Bild eigentlich vor allem gezeigt, weil es auf eine andere Person zurückführt, die auch im Buch dargestellt wird. Wir müssen mal die beiden Bilder, also Fotografien und Illustrationen, vergleichen. Da hat es eine gewisse Ähnlichkeit, weil dieses Kostüm rechts ist explizit fürs Velofahren geschaffen worden. Und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist die Amelia Bloomer. Das war eine amerikanische Frühfeministin. Und die hat eben auch gefunden, Frauen müssten alles machen können, was auch Männer, eben auch Velofahren. Und hat dann gemerkt, dass man mit den traditionellen langen Röcken, mit Petticoats und was alles, mit denen kann man nicht Velofahren. Also hat sie ein Kleid entworfen, das so ein bisschen einen Ansatz zu Hosen oder Pluderhosen hat. Also mit dem Kleid hat sie sich dann aufs Fahrrad gewagt und ist dann herumgefahren, was natürlich einen unglaublichen Skandal erzeugt hat. Das führt nun wiederum tatsächlich zu einer weiteren Person, wie ich gesagt habe, die auch hier charakterisiert und dargestellt worden ist, nämlich Bertha Rahm. Sie ist vor allem bekannt als eine der ersten Schweizer Architektinnen. Sie hat sehr früh an der ETH studiert und hat sich dann als Architektin selbstständig gemacht und ist dann sehr schnell in Schwierigkeiten geraten. Also das männliche Kartell hat ihr sehr viele Steine in den Weg gelegt. Sie hat praktisch nichts selber machen können. Wenn sie sich an Ausschreibungen beteiligt hat, dann musste sie meistens noch einen Mann beiziehen, weil als Frau, wenn sie nur als Frau aufgetreten wäre, wären ihre Einreichungen gar nicht berücksichtigt worden. Sie hat heftige Auseinandersetzungen gehabt, wo es darum geht, vor allem auch in ihrem Dorf, was sie mal was bauen wollte, da kamen irgendwelche obskuren Bauvorschriften, die das verhindern sollten. gestalten. Also er hat praktisch nur etwa drei größere Sachen selber bauen können. Das steht alles in diesem sehr schönen Porträt von Elisabeth Choris zu Bertha Rahm. Das bekannteste ist der Safa-Pavillon, also bei der Ausstellung zur Frauenarbeit 58. Da hat sie einen Anhang zu einem Pavillon bauen dürfen. Das ist links die Inneneinrichtung einer Küche und man sieht, das hat so ein bisschen Bauhauscharakter. Man sieht aber auch, dass es wirklich von einer Frau entworfen worden ist. Also wenn man ins Detail geht, das ist nämlich funktional. Also die Dinge, die zusammengehören, sind nahe beieinander und die Stecker sind am richtigen Ort und so. Also man merkt, dass jemand das entworfen hat, der auch schon mal in einer Küche gearbeitet hat. Aber nach ihren Schwierigkeiten hat sie plötzlich gefunden, so mir reicht es jetzt als Architektin und dann ist sie zur Verlegerin geworden. Und das ist das, was mich am meisten interessiert und das ist das, was ich finde, wo man ihre Leistung auch noch ein bisschen stärker würdigen sollte. Also das ist mittlerweile so ein bisschen ein Steckenpferd von mir geworden. Ihr seht, ich habe da viel mitgebracht. Sie hat schon in den 40er Jahren hat sie ein Buch geschrieben, Reise nach Skandinavien und Finnland. Sie ist 39, ist sie in die skandinavischen Länder gefahren und hat sich von dort anregen lassen, also sowohl architektonisch, also der sachliche skandinavische Stil, aber auch frauenemanzipatorisch, weil Skandinavien war ja damals schon viel weiter als die Schweiz. Und das hat sie ein Buch darüber geschrieben, das hat sie auch mit kleinen, hübschen so Vignetten illustriert und das ist in der Büchergilde Gutenberg erschienen, die ja damals sehr wichtig war. Also das war sozusagen der erste Einstieg in diesen anderen Bereich, dann war sie eben Architektin und dann 66, 67 hat sie dann als Verlegerin begonnen und hat eben dieses Buch über die Amelie Bloomer, die Bloomer Girls, ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Also hat es nochmal so ein Bild, das noch fahrradtauglicher ist. Sie hat erstaunliche Dinge ausgegraben, vor allem aus dem angelsächsischen Bereich. Also das Frappierendste, was ich gefunden habe, ist der William Alexander, Geschichte der Frauen. Das ist von einem aufklärerischen Edinburgher Arzt geschrieben worden. Das gehört mir. Und der hat so um 1780 oder so herum hat er ein Buch geschrieben, Geschichte der Frauen. Und in diesem Buch versucht er zu erklären, dass es mit der Minderberechtigung der Frauen natürlich überhaupt nicht hingehe, weil schon in der ganzen Menschheitsgeschichte hätten Frauen die gleichen Rechte gehabt wie die Männer. Und das versucht er jetzt zu belegen, indem er beispielsweise die Bibel neu liest. Also das Theologische interessiert ihn nicht, sondern er schaut nur, wer hat gekocht. Siehe da, nicht nur Frauen haben gekocht in der Bibel, sondern auch Männer. Also zeigt sich, es gab eine Gleichberechtigung. Die Frau war nicht eingesperrt in die Küche, sondern die Männer waren auch in der Küche. Umgekehrt, er lobt vor allem die Ägypter. Der Pharao Ramses der 17., der hatte eine Tochter und die war Hohepriesterin. Auf deren Wort hat er so viel gegeben, dass er einen Krieg begonnen hat, weil die ihm gesagt hat, er solle den Krieg beginnen. Er hat sie aber missverstanden und hat eine Niederlage erlitten. Aber das zeigt, wie wichtig die Frauen damals waren. Das heißt, es war nicht so, dass politische Entscheidungen nur die Männer trafen, sondern die Frauen waren eben auch schon vorhanden. Es ist frappierend, also der Ansatz ist unglaublich unterstützenswert und er bringt wahnsinniges Material, aber leider geht es natürlich nicht auf. Er klammert sich so an Einzelbeispiele und versucht das zu verallgemeinern, also durchaus in emanzipatorischer Absicht. Er möchte, dass es wieder so wird, wie es früher mal war und früher war es besser als heute. Das ist wirklich eine polemische Zwischenbemerkung. Letzten Herbst ist ein Buch von David Graeber erschienen. Also der David Graeber ist einer der Anreger von Occupy Wall Street damals. Er ist ein US-amerikanischer Ethnologe, der aus einer anarchistischen Tradition kommt und eben Occupy Wall Street befruchtet hat. Also angeblich soll der Spruch, die 99 Unden gegen die 1% soll von ihm stammen. Es ist ein bisschen apokryph, aber er war wirklich wichtig. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, in dem es ein bisschen ähnlich, und deswegen sage ich es polemisch, darum geht, dass er zu zeigen versucht, dass seit der Mensch sich entwickelt, seit 20.000 Jahren, gab es immer nicht hierarchische Gesellschaften. Beispielsweise, es gab auch immer, und zwar hochentwickelte Kulturen, die nicht aus Städten bestanden, weil das ist die traditionelle Interpretation, oder also die Stadt, die sich entwickelt, die ist auch eine Machtkonzentration. Und er sagt, es gab auch Hochkulturen, die nicht aus Städten bestanden, sondern aus kleineren Einheiten, als Bolobolos beispielsweise. Er hat das mit einem Co-Autor geschrieben. Und sie gehen da auch wieder die gesamte Menschheitsgeschichte, die bisherigen Überlieferungen durch und versuchen da Momente zu finden, die das belegen. Und das ist auch wieder eine ungeheure attraktive, anregende These. Ich habe es auch nicht ganz gelesen, aber ich fürchte, es geht auch nicht immer ganz auf. Weil es ist dann auch so ein bisschen eine Haltung, ich will die These belegen. Also das ist meine These und jetzt suche ich Material, das die These belegt. Aber das Buch ist wirklich sehr lohnenswert. Ich nehme meine Polemik zurück, aber da ist es natürlich ein bisschen anders. Also das ist wirklich, wirklich sehr lobenswert, aber es geht dann leider schon sehr wenig auf. Also ich glaube, man kann dann nicht aus der Bibel eine egalitäre Gesellschaft ableiten oder eine nicht patriarchalische Gesellschaft. Also das ist ein bisschen schwierig. Also solche Dinge hat sie entdeckt und hat die übersetzt und dann hat sie dann begonnen, etwas ab 1972 wirklich feministische Klassikerinnen zu veröffentlichen. Also zuerst Mary Wollstonecraft, das war damals wirklich die erste wieder deutsche Übersetzung. Und dann auch Flora Tristan und dann auch Deutsche, das sind dann natürlich keine Übersetzungen, Marie Goeg oder Hedwig Dohm. Ihr seht schon, das ist also ein Originalbuch von ihr. Ihr seht schon, es hat ein recht außergewöhnliches Format. Also es ist nicht nur ein Taschenbuch, sondern es ist ein Taschen-Taschenbuch. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Bertha Rahm wirklich alles selber gemacht hat. Also sie hat die Manuskripte ausgegraben, eben vor allem aus dem angelsächsischen Sprachraum. Sie hat Übersetzungen lanciert, sie hat selber gesetzt, also das ist noch auf dem Typosetz, ist das noch gesetzt, hat selber gesetzt, hat Korrektur gelesen, ging bei der Druckerei vorbei, ist den Druckern auf die Pelle gerückt, wenn die nicht das gemacht haben, was sie wollte. Hat die Illustrationsmaterial gesucht, teilweise auch wirklich unbekanntes Material in der British Library, war aber eine Einzelkämpferin, die auf sehr wenig Echo gestoßen ist. Also war wirklich schwierig für sie. Und ich habe sie zweimal noch kennengelernt, als ich beim Tagesanzeiger war. Da ist sie vorbeigekommen. Es war eben so, dass sie hat auch die Werbung selber gemacht und ist dann also so ein bisschen ähnlich wie diejenigen, die ihr kennt, wie der Theo Pinkus, die auch immer Tasche dabei mit dem Zeitdienst und so. Und die Bertha Rahm ist immer herumgereist und hat eine Tasche mit ihrem kleinen Büchlein drin gehabt. Und ich habe hier eines und das ist ein Besprechungsexemplar. Hat sie uns gesagt, das müssen wir unbedingt besprechen und dann steht noch eine Anmerkung, und es hat ja zwei, drei Leute hier, die auch beim Tagesanzeiger waren, deswegen muss ich das jetzt ein bisschen verschlüsseln. Aber es steht da, bitte nicht durch LW besprechen lassen. Weil sie wusste genau, welche Leute ihr Buch besprechen sollten und welche auf keinen Fall es besprechen sollten. Das hat sie natürlich nicht immer ganz beliebt auf den Redaktionen gemacht. Sie war wirklich recht eigensinnig und starkköpfig, teilweise auch zu Recht. Es hatte auch eine gewisse Bitterkeit darin, also ich habe dann mal ein kleines Porträt über sie geschrieben, aber es war halt wirklich so, es ist ihr die Anerkennung verwehrt geblieben und das Problem war eben auch, sie hat in den 60er Jahren begonnen und in den 70er Jahren kamen neue Frauenverlage von Jüngeren, zu denen stand sie auch wieder quer. Sie gehörte zu keiner dieser Bewegungen, sie gehörte zu keinem dieser Kollektive, sondern sie hat das selber gemacht und dann war das sozusagen eine gegenseitige Ignoranz. Also keine der beiden Seiten ist aufeinander zugegangen. Und deswegen hat sie das wirklich immer alleine machen müssen und hatte dann halt sehr wenig Erfolg. Ich habe dazu eine weitere Anekdote, die ich mir nicht verkneifen kann zu erzählen. Im letzten Herbst ist ein neuer Schweizer Frauenverlag gegründet worden von Jill Erdmann, der heißt Verlag 26. Und das Programm dieses Verlags besteht darin, Bücher, die zuvor in einem anderen Schweizer Frauenverlag erschienen sind, neu aufzulegen. Dabei handelt es sich um die Edition R plus F, die in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre von Ruth Meier mit einer Kollegin gegründet worden ist. Das erste Buch, das der neue Verlag wieder aufgelegt hat, heißt Frauen erfahren Frauen. Darin sind alle originalen Texte abgedruckt, ergänzt durch Texte von zeitgenössischen Schriftstellerinnen. In der Ankündigung zur Vernissage hat es nun geheißen, die Edition R plus F sei der erste Schweizer Frauenverlag gewesen. Das hat mich nun in Bezug auf Bertha Rahm ein bisschen frappiert, auch pikiert. Und weil gerade Ruth Schweikert im Bücherraum war, wo wir mit ihr ein Video aufgenommen haben, auch zu unserem Band, also zu Projekt Schweiz, da habe ich sie darauf angesprochen und sie auf Bertha Rahm hingewiesen. Die Ruth Schweikert war nämlich auch oder ist auch mit einem Beitrag in dieser Neuauflage von Frauen erfahren Frauen vertreten und hat dann auch an der Vernissage zum Buch teilgenommen. Sie hat sich meinen Einwand zu Herzen genommen und hat die Veranstalterinnen der Vernissage und die Verlegerin danach gefragt. Dann hat sie sich wieder bei mir gemeldet und hat erklärt, es sei eben so, die Edition R plus F sei der erste Schweizer Frauenverlag gewesen, der Texte nur von Frauen veröffentlicht habe. Und tatsächlich, die Bertha Rahm hat natürlich zu Beginn auch Texte von Männern veröffentlicht, die sie selber übersetzt hat. Nun kann ich gegen dieses Kriterium nichts sagen. Es ist natürlich valabel und hier im Bücherraum ist ja auch die Bibliothek Schema F beheimatet, die nur Texte enthält, die von Frauen geschrieben worden sind. Das heißt, das Kriterium ist natürlich durchaus ein wichtiges und gültiges und trotzdem scheint mir, damit werde die Pionierinnenrolle von Bertha Rahm doch ein bisschen unterschätzt. Und meine Sprachregelung ist nun mittlerweile, dass ich finde, Bertha Rahm habe zwar nicht den ersten Schweizer Frauenverlag nur mit Texten von Frauen gegründet, aber sie habe doch den ersten Schweizer Einfrauenverlag gegründet.
Die Berthestrasse, ist die nach ihr genannt?
Also es gibt ja in Zürich um das Lochergut herum gibt es etliche Straßen mit Frauennamen. Also Bertha, Ida, Hedwig, Gertrud. Die hatten keine Zuweisung. Anfang 20. Jahrhundert sind die benannt worden. Da wurden halt einfach Frauennamen genommen. Und weil es ja ein berechtigtes Anliegen ist, dass mehr Straßen nach Frauen benannt werden, hat die Stadt Zürich vor ein paar Jahren die geniale Idee gehabt, dass man diese Straßen ja nicht umbenennen, sondern umwidmen könnte. Also das heißt, man hat jetzt diese Namen genommen und erklärt, die verbinden sich jetzt mit diesen Personen. Also beispielsweise die Elsa Gasser hat die Elsa-Straße gekriegt. Und die Bertha Rahm hat jetzt die Bertha-Straße gekriegt. Das finde ich noch sehr hübsch.
Stefan, weißt du, was Ala eigentlich heißt?
Ala, der Verlag, der Verlag hieß Ala. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie zu Beginn damit ihre Übersetzungen gekennzeichnet hat. Also sie hat zu Beginn ja auch übersetzt, also diese englischen Bücher hat sie teilweise selbst auch übersetzt und da hat sie das übersetzt von Allah geschrieben. Und das könnte man jetzt irgendwie interpretieren, dass es eine halbe Anonymisierung ist und daraus hat sie dann den Allah-Verlag genommen. Also ich glaube nicht, dass es ja eine Abkürzung ist, sondern es ist eine Weiterentwicklung aus ihrem Art Pseudonym für die Übersetzung. Jetzt, ich rede immer zu lang, das kennen mittlerweile alle und ihr seid total erschöpft. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe noch zwei Personen. Ihr dürft wählen, entweder einen sehr interessanten Mann oder eine sehr interessante Frau. Gibt es irgendwelche Vorlieben? Einen Mann. Okay, gut. Also, das ist auch eine Person, die kaum jemand gekannt hat, auch von uns her, und das ist der Johann Wilhelm Fortunat Quatz. Und das ist nun ein knorriger Bündner. Er ist so knorrig, dass ich nicht einmal weiß, wie man seinen Namen ausspricht. Quatz. Und der ist von Köbigantenbein, wird er vorgestellt in diesem Buch. Für den Köbigantenbein ist das auch ein bisschen ein Steckenpferd. Er möchte diese Figur bekannter machen und das hat wirklich dutzendfache Gründe, warum diese Person bekannter sein sollte. Wie gesagt, er stammt aus bündnerischem Geschlecht, aber er ist 1822 in Antwerpen geboren, weil sein Vater Offizier in einem Söldnerregiment in den damaligen Niederlanden war. Er hat dann in Ostdeutschland eine Ausbildung zum Forstingenieur gemacht. Und das ist auch so ein Aspekt, der uns ja am Herzen liegt. Es geht ja eben nicht darum, dass die Schweiz nur die Schweiz, sondern eben die Schweiz ist verknüpft und ein Quatz wird in Antwerpen geboren, macht eine Ausbildung in Ostdeutschland und kommt dann in die Schweiz und macht dann in der Schweiz Karriere. Aber es geht halt nicht ohne das vorher. Also es ist einfach diese Multinationalität. Das ist ja auch wirklich ein Merkmal verschiedener Lebensläufe. Jedenfalls 1843 ist er dann Gebirgstopograf geworden und Sekretär von Henri Dufour. Und Dufour hat ja damals die erste Erfassung der Schweiz, also die erste topografische Erfassung der Schweiz vorangetrieben und die Dufour-Karte geschaffen, die ja noch lange als Basis auch für weitere Karten gedient hat. Und Quatz hat da als sein Sekretär gearbeitet. Er war ein begeisterter Bergsteiger. Er hat 1850 hat er die Piz Bernina erst bestiegen. Und dann hat er auch so benannt. Also der Name Piz Bernina stammt von ihm, stammt von Quatz. Zu dritt haben sie die Erstbesteigung gemacht, natürlich. Also er und ein Bergführer und ein Koch. Hat mich ein bisschen frappiert, also hat mich eher so ein bisschen an das Brecht-Gedicht erinnert, war auch ein Koch dabei. Aber der Aufstieg ging offenbar so lange, also sie haben einen guten Tag gebraucht. Und da wurde vielleicht nicht gerade gekocht, aber man musste sich zumindest verpflegen und deswegen war offenbar ein Koch dabei. Insgesamt hat er dann 21 Erstbesteigungen gemacht. Also ich glaube, wenn man so irgendwie das rechnen will, das ist Schweizer Rekord. Er war aber nicht wirklich interessiert an Ruhm deswegen und es ist auch kein einziger Berg in den Schweizer Alpen nach ihm benannt. Es gibt nur die Quatzhütte unterhalb der Bernina, die nach ihm benannt ist, aber sonst eigentlich nichts. Was ich jetzt auch wieder ein bisschen schade finde, auch wenn man sich über Bergbenennungen natürlich streiten kann. Aber irgendwie hätte er vielleicht das schon verdient. Man muss aber gleichzeitig sagen, das Bergsteigen war wirklich nur eine Art Hobby für ihn, denn er war ungemein tatkräftig und aktiv und unternehmungsfreudig. Er ist übrigens auch sehr, sehr alt geworden, 96 ist er geworden. In diesen Jahren hat er aber unglaublich viel wirklich gemacht. Also 1850 ist er Oberforstinspektor in Graubünden geworden und hat schon dann sehr viele Anregungen gegeben. Und 1875 ist er erster eidgenössischer Oberforstinspektor geworden. Und das ist er bis 1914 geblieben. Da war er schon 92 Jahre alt. Ist er oberster eidgenössischer Forstinspektor geblieben. Und zwar, weil ihn der Bundesrat inständig gebeten hat, er solle das weiterführen, weil es gebe keinen würdigen Nachfolger für ihn. Nun, eben in diesem Beitrag, hervorragend geschrieben von Köbigantenbein, der listet ein bisschen auf und analysiert, was der Quatz alles gemacht hat. Er war auch ein Praktiker. Er hat ein Reisetagebuch geführt und im Durchschnitt war er pro Jahr 100 Tage unterwegs und hat dann lokale Orte besucht, hat lokale Wälder besichtigt, hat mit lokalen Förstern gearbeitet oder mit Landwirten die Probleme angeschaut. Und Köbigantenbein sagt, und ich glaube, das ist vollkommen richtig und er kennt sich da ja auch sehr aus, durch Quatz ist in der Schweiz erstmal so etwas wie ein Umweltbewusstsein entstanden. Die Natur ist nicht nur damals als entweder Gefahr oder als auszubeutend wahrgenommen worden, sondern als komplexer Organismus, mit dem man auch sorgsam umgehen muss. Er hat beispielsweise ein neues Jagd- und Fischereigesetz geschaffen. Das war auch das erste, das es damals in der Schweiz gegeben hat. Und König Gantenberg beschreibt das wie folgt. Eben dieses Jagd- und Fischereigesetz. Es ist ein diplomatisches Musterstückli. Der Bund schützt die Arten, die Kantone organisieren die Jagd. Die Hirsche, Wildschweine, Gämsen und Rehe, praktisch ausgerottet damals, sind wieder unterwegs. Am Herzen liegt Quatz der Steinbock. Er fädelt ein, dass der Bund seine Ansiedlung bezahlt. Später fliegen Adler und Bartgeier wieder, der Biber baut Dämme, der Luchs wird eingebürgert und die Wölfe und Bären wagen sich wieder in die Wälder der Schweiz. Und darin scheinen wir, sind zwei Dinge interessant. Köbi Gantenbein beschreibt anhand von Quads, wie der mit dem Föderalismus umgegangen ist. Also bestimmte Aufgaben beim Bund, also die gesetzlichen Richtlinien beim Bund und die Umsetzung, die konkrete Ausführung bei den Kantonen. Und der Quads hat das offenbar immer geschafft, mit also Koalitionen herzustellen. Weil er eben auch lokal so viel unterwegs war, hat er viele Leute gekannt und hat die dann ins Boot geholt und hatte dann aber auch als eidgenössischer Beamter kannte er auch die Beamtenkaste in Bern und hat dann so diese beiden Ebenen miteinander ins Gespräch bringen können. Und das andere ist natürlich, zweiter Aspekt, was alles in der Schweiz nicht mehr vorhanden war an Tierarten und was in die Schweiz gekommen ist. Die Ansiedlung von Tieren, die für uns selbstverständlich ist, Hirsche, Wildschweine, Gämsen und Rehe, praktisch ausgerottet, die hat er sozusagen wieder einen Bestand aufgebaut, also das wäre sozusagen der heutige Bestand. Aber dann geht es darüber hinaus und da kommen die Wölfe und die Bären. Offenbar hat es damals in den Schweizer Wäldern wieder Bären gegeben. Von den Wölfen offenbar zu schweigen. Und heute sind wir wieder in der Diskussion, wie gehen wir mit der Landschaft, mit der Natur und den Wölfen um. Ich bin nicht Spezialist, aber so wie der Köbi Gantenbein das schildert, lässt sich sehr viel daraus lernen, wie der Kotz damit umgegangen ist. Und ich gebe nochmals ein Zitat, wo er das in die Gegenwart führt. Das Waldgesetz, das der Kotz auch angeregt hat, also nach dem Fischerei- und Jagdgesetz, dann auch ein Waldgesetz. Das Waldgesetz ist ein Muster, wie moderater Zentralismus und hoher Sachverstand der Bundesbeamten Verwerfungen und Zerwürfnisse der schnell wachsenden Schweiz steuern wollen und können. 100 Jahre später will die Schweiz ihre Raumplanung regeln, also Ende des 20. Jahrhunderts. Die prägt Landschaft und Umwelt ebenso wie damals der Wald. Doch das Gesetz der Raumplanung wird kein Vorbild. Die Raumplanung bleibt im Griff der Gemeinden und der Kantone, ganz nah dran an der Fédération des Profiteurs. Das Resultat heißt zersiedelte Schweiz. Da auch wieder zwei Dinge, sozusagen die Richtung hat nicht gestimmt, aber es hat auch nicht gestimmt das Austarieren der Ebenen. Also dass sich die Kantone und Gemeinden ihre Partikularinteressen gegen die nationalen Landesinteressen durchgesetzt haben. Das sind Dinge, die der Kurz gemacht hat, die heute noch aktuell sind. Er hat aber beispielsweise auch, ganz erstaunlich, er hat die erste Lawinenüberbauung in den Alpen angeregt. Das war damals auch unbekannt. Jahrzehntelang hat er Lawinen studiert. Er hat dann auch ein Buch darüber geschrieben, das nach wie vor, auch heute noch eigentlich als Standardwerk gilt. Und im Vorwort heißt es, die Lawine ist eine der großartigsten, gewaltigsten und zugleich verderblichsten Erscheinungen der Schweizer Alpen. Ich habe nie eine erlebt, aber meine Partnerin hat mal eine erlebt und sie unterschreibt das natürlich völlig. Unglaublich eindrücklich, unglaublich verderblich. Deswegen Lawinenverbauungen und auch der Köbi Gantenbein charakterisiert das wieder. Die erste Lawinenverbauung sind 19 Mauern von 412 Metern Länge und 509 Meter Holzpfähle. 1600 Franken kostet diese gesamte Anlage. Und es ist ein bisschen schwierig, das ein bisschen hochzurechnen, aber irgendwie sind die Verhältnisse doch noch eindrücklich. Also, wann war es? 1882 sind es 412, kriegt man 412 Meter Länge mit diesem Geld, und heute kriegt man für dieses Geld einen halben Meter. Kurz, während seines Lebens verbaut er für 1 Million. Also er baut Lawinenüberbauungen für 1 Million. Und heute steht für 1 Milliarde, stehen Lawinenüberbauungen für 1 Milliarde in der Schweizer Alpen. Jetzt wieder ein bisschen zum Buch zurück. Also das ist übrigens auch eine Zeichnung, die der Kurt selber angefertigt hat, also vom Aufstieg auf die Berliner. Jetzt wieder zum Buch zurück. Also wir haben das natürlich auch sehr hübsch illustrieren wollen. Und dann gibt es eine sehr hübsche Fotografie, die links, das ist also auf der Piz Bernina. Da sieht man also eher links und rechts der Bergführer und in der Mitte dann der Koch. Das galt bis vor kurzem als ein Originalbild, eine Originalaufnahme. Und jetzt sind aber neuere Forschungen sind zum Schluss gekommen, dass das nicht original sein kann, sondern dass es entweder eine spätere Nachstellung ist oder dass es so eine dieser Darstellungen ist im Fotostudio, wo man auf ausgeschnittene Alpen oder sowas sich stellt. Aber wir fanden natürlich, es ist auch ein kulturgeschichtliches Dokument, und deswegen haben wir es im Buch abgedruckt, selbstverständlich mit einem Hinweis darauf, dass es womöglich nicht das ganze Original sei. Also auf diesem Bild ist er anwesend, man weiß allerdings nicht in welcher Form. Und auf dem anderen Bild, da ist, was ich vergessen habe, er war auch der Anreger des Nationalparks. Also auf ihn geht der Nationalpark zurück, und er hat dann eben auch wieder in seiner unnachahmlichen Art, hat er zuerst einen privaten Mäzen gefunden, der irgendwie 500.000 locker gemacht hat für die Anlage, und dann hat er auch noch die Behörden reingeholt und vor allem die lokalen Behörden, dass die Land zur Verfügung stellen, und so hat er es geschafft, dass dann der Nationalpark entsteht. Auf dem Foto rechts, da wird kurz vor der Eröffnung wird das gefeiert. Das sind also alle wichtigen Menschen sind vertreten, außer dem Kurt, der fehlt, weil der war damals 90, glaube ich, und er musste dringend einen Vortrag in St. Gallischen halten, vor den St. Galler Förstern, und ist deswegen zu spät zur Fotoaufnahme gekommen. Und wir haben trotzdem gefunden, das ist auch wieder so eine Foto, mit dem sich eine Anekdote verbindet, und deswegen ist das auch im Buch. Gut, das war der Mann. Jetzt würde ich sagen, höre ich mal auf.
Das ist ja ein Retterroman aus dem Engadin.
Natürlich.
Und es gibt 2, 3 Filme im retterromanischen Fernsehen über seine Arbeit. 10-minütige. Und sie sagen Quatsch.
Quatsch. Ja, ja, es ist in den letzten 10 Jahren ist einiges zu ihm erschienen. Es gab auch eine Festschrift zu ihm, und es soll jetzt auch aus seinen Notizbüchern oder seinen Aufzeichnungen soll was veröffentlicht werden. Man muss sagen, also der Köbigantenbein, der weibelt seit etlichen Jahren auch dafür, und er hat maßgeblichen Anteil, dass das wieder was zu Quatsch gemacht wird. Also in dem Sinne ist er halbwegs bekannt in der 4. Schweiz, aber er ist natürlich in den anderen 3 Teilen der Schweiz, und auch in der 5. Schweiz ist er schon sehr unbekannt. Also das ist schon sehr schade.
Interessiert mich noch die Sache mit den Sprachen, diese Texte, die dann Persönlichkeiten aus der Westschweiz betreffen, die sind auf Französisch geschrieben und übersetzt. Jetzt habe ich eigentlich 2 Fragen. Gibt es nicht schon bereits Interesse in der Westschweiz, dass man dieses Buch auf Französisch rausbringt? Und zweitens, wäre es nicht, wenn man diese Originaltexte irgendwie im Netz lesen könnte?
Die Frage gebe ich gleich an den Verleger.
Wir haben uns relativ früh darum bemüht, Partnerverlage in der Romandie und Tessin zu finden. Das sind gute Kollegen. Das Problem ist, das ist nur möglich mit Übersetzungshilfe. Und man glaubt es nicht, die Pro Helvetia ist nicht bereit, hat nicht einmal für uns, also für die deutsche Ausgabe, die Übersetzung aus dem Französischen, aus dem Italienischen zu finanzieren. Weil sie sagen, es ist keine Literatur, die meinen, es ist keine Belletristik, das ist zum Teil auch falsch, also eine völlige Absurdität. Dann sagen sie, das sind keine literarischen Werke, sondern das sind Auftragswerke, das ist auch absurd. Also 100% von Balzac ist Auftragswerk und 90% von Klauser. Und es gibt keine Chance für ein solches nicht rein belletristisches Projekt. Unterstützung zu bekommen für die Übersetzung. Und dann ist es gestorben.
Und die zweite Frage, das mit der Zugänglichkeit der französischen Originale, ist das zu aufwendig oder nicht interessant, weil dann sonst das Buch zu wenig verkauft
wird? Nein, ich glaube, kommerziell macht das keinen. Das könnten wir gerne mit den Autoren besprechen. Das müssen natürlich die Autoren dafür die Bewilligung geben.
Ja.
Das ist aber eine schöne Idee.
Ja, finde ich auch, sollten wir ins Auge fassen. Also, das habe ich noch vergessen. Es gibt auch eine spezielle Webseite für dieses Buch. Auf der Webseite des Unionsverlags, wir haben nämlich eine sogenannte interaktive Karte hergestellt. Da sind alle Geburtsorte, Todesorte, Wohnhäuser und so, die bekannt sind, sind auf dieser Karte notiert. Oder auch Straßennamen oder Denkmäler, das ist schon vorhanden, das soll auch ausgebaut werden und von daher könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass man sowas konstruiert, was noch eine zusätzliche Anreicherung wäre. Und diese etliche der französischsprachigen Autorinnen und Autoren haben sich erkundigt, bevor sie den Text geliefert haben, wie es denn mit der französischen Version aussieht. Und von daher wäre das wirklich eine sehr gute Anregung. Das müssten wir eigentlich wirklich machen. Und es waren alle wirklich sehr interessiert daran, die wir gefragt haben, mitzumachen. Und es waren alle auch sehr begeistert, die mitgemacht haben. Für sie ist es halt ein bisschen frustrierend, die jetzige Situation. Die meisten können Deutsch, haben das ein bisschen mitverfolgen können. Trotzdem, ich finde, das wäre sehr schön.
Auch noch zu diesem Sprachenthema. Das Alphabet, das du erwähnt hast, von Daniel Behoule, zum Thema Jean-Jacques Rousseau. Wie ist das gemacht in der Übersetzung? Oder von welchen Originalwörtern geht ihr im Buch aus und welche hat er französische Wörter von A bis Z genommen und hier sind es dann.
Es hat relativ viele Namen drunter, die glücklicherweise gleich übersetzt werden können. Ich kann das mal beginnen. Akademie. Buffon, Name. Clarin. Diderot. Wobei, das tönt jetzt tröger, also wenn ich so, aber die einzelnen Einträge sind natürlich wirklich sind wirklich hervorragend, aufschlussreich, aber auch witzig. Dann Emil. Frankreich, haben wir auch Glück, France, so. Genève, Eloise, Juan Fernandez, Keith, Le Mans, das war eine strittige Frage, Lac Le Mans. Sollen wir Genfer See nehmen oder nicht? Bei Rousseau kommt es als Le Mans vor, Lac Le Mans, ja. Ich kann das schnell vorlesen. Le Mans. Rousseau behauptet, Le Mans habe seinen See früher geheißen, auch da die Bezeichnung Genfersee für die Einwohner von Evian und Lausanne eine Beleidigung wäre. Bevor er seinen Liebesroman schreibt, spricht er es aus, ich brauchte einen See. Nur der Name fehlte ihm noch. Wie auf Deutsch oder Englisch wird er ihn dann Genfersee nennen. Offenbar bei Rousseau war es auch noch unklar, wie man das nennen sollte. Du bist ja Übersetzerin, du weißt, wie das ist. Also wir hatten beispielsweise das Problem Neuenburg, Neuchâtel oder Neuenburg. Ich habe dann irgendwie plötzlich hatte so eine vage Erinnerung, dass man doch Neuchâtel schreiben würde, weil das mehrheitlich französischsprachig sei. Und dann wollte der Daniel Dürle aber Neuenburg, weil er gesagt hat, das ist eine Übersetzung. Deswegen wollte er dann Neuenburg und nicht Neuchâtel. Ich hatte das schon alles korrigiert, da muss ich alles nochmal zurückkorrigieren. Zürich kommt auch noch vor. Da hat übrigens der Übersetzer, das sind auch noch so Dinge wegen Lokalpatriotismus. Ich lese das einfach schnell vor. In Genf denkt man beim Namen Rousseau zuerst an eine Insel am äußersten Ende des Seebeckens oder an ein Gymnasium. In Zürich geht es womöglich um ein 22 Meter langes Schiff, die MS Jean-Jacques Rousseau, 1952 auf dem Zürichsee erbaut, ist sie bis 1996 auf dem Bielersee herumgefahren und dann nach Amsterdam verkauft worden. 2014 ist sie in die Schweiz zurückgekehrt und sieht nach einer Totalsanierung aus wie jene Schiffe, die zur Zeit der Landesausstellung 1939 in Dienst waren. Älter als ursprünglich ausschauend und komfortabel geheizt, verkehrt sie jetzt auf dem Zürichsee. 60 Passagiere können dort ihr Glas auf das Wohl von Jean-Jacques erheben. Und dann hat der Übersetzer gesagt, aber es gibt auch eine Rousseau-Straße in Zürich. Dann gab es eine schwierige Diskussion, geht es jetzt hier um Vollständigkeit? Soll das Licht von Zürich unter den Scheffel gestellt werden? Oder geht es hier um die geschlossene Idee mit dem Schiff? Und dann haben wir uns fürs Schiff entschieden, für die Schifffahrt. Gut, erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle erschienen seid. Zweitens, es gibt, wie schon gesagt, noch ein bisschen Aktivitäten um dieses Buch herum. Das eine habe ich schon erwähnt, mit dieser Karte. Dann gibt es auch noch das... finden alle, die das Buch erwerben, ein Rätsel, ein Kreuzworträtsel. Alle Fragen beziehen sich auf dieses Buch, auf Personen in diesem Buch. Also es ist sonst nicht lösbar. Es ist wirklich unlösbar. Aber es gibt Preise, also es gibt Preise zu gewinnen. Aber wie gesagt, also ihr könnt schon versuchen, aber ohne dieses Buch ist es schlichtweg unmöglich. Gut. Und
hat der Herausgeber das Kreuzworträtsel erfunden?
Der Herausgeber hat das Kreuzworträtsel erfunden.
Das kann doch auch noch ein bisschen.